Detektor FM. Zurück zum Thema.
Seit ein paar Wochen, eigentlich kann man es ziemlich genau sagen, seit Chemnitz wird in Deutschland wieder sehr intensiv über prügelnde Nazis, Hitlergrüße und die Gewalt der 90er Jahre diskutiert. Wir haben hier in diesem Podcast N99 schon mit Lukas Rietschel gesprochen, der für seinen Roman Mit der Faust in die Welt schlagen sehr viel Aufmerksamkeit gerade bekommen hat. Dann gibt es den vielgeteilten persönlichen Text Wir waren wie Brüder des Taz-Journalisten Daniel Schulz über seine Erlebnisse der 90er Jahre. Und in dem Text kommt auch Manja Prekels zu Wort, die im vergangenen Jahr mit Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß, ihre Vergangenheit im brandenburgischen Zedenick verarbeitet hat. Übrigens auch nachzuhören im Podcast-Feed von N99, eben aus dem vergangenen Jahr. Den Ort Zedenick in Brandenburg, den kennen viele vielleicht auch noch aus Moritz von Uslars Deutschboden. Und offensichtlich ist da gerade irgendwie was aufgebrochen, was lange verdrängt worden ist. Manja Prekels ist jetzt bei uns hier bei Detektor FM auf der Arts Plus der Frankfurter Buchmesse 2018 und ich sage erstmal schönen guten Tag, hallo.
Schönen guten Tag.
Ich persönlich bin auch in den 90ern in Brandenburg aufgewachsen, in der Nähe von Potsdam. Und ich bin wirklich auch das ein oder andere Mal von Nazis mit Baseballschlägern in tiefer gelegten Golfs weggelaufen. Offenbar sind aber diese, ja doch, ziemlich dunklen Erinnerungen an die frühen 90er in Ostdeutschland lange verdrängt worden. Kannst du dir das erklären?
Na, die frühen 90er waren in vielerlei Hinsicht sehr schambehaftet oder sind sehr schambehaftet, glaube ich, für die ostdeutsche Bevölkerung. Also erstmal gab es ja eine soziale Katastrophe, die mit dem Mauerfall auch einherging. Menschen sind arbeitslos geworden, also in massenhafter Weise. Menschen haben ihre Berufe verloren, ihre Perspektiven, ihre Zukunft. Haben ein Stück weit auch das Bild von sich selbst, das sie hatten, verloren, haben vielleicht auch den Glauben an etwas verloren. Also es gab ja durchaus auch bis zuletzt noch überzeugte Leute. Mhm. Das auf der einen Seite und dann ist ja einhergegangen Anfang der 90er, also mit der sogenannten Wiedervereinigung, eine verheerende Welle rassistischer Gewalt, die sehr schnell auch die Mauerreste übersprang und ganz Deutschland erfasst, also wo man sagen kann, im Nachhinein die eine Wiedervereinigung haben tatsächlich, ist den Nazis gelungen, Ost wie West. Und viele Leute haben damals, ja, wahrscheinlich in so einem Affekt aus der Situation heraus, in der Katastrophe, ja, auch applaudierend dabei gestanden, als Asylbewerberheime brannten, haben sich beteiligt an einem rassistischen Diskurs, haben gepöbelt und plötzlich ihre ehemaligen Kollegen aus Mosambik oder Angola schlecht behandelt. Und also es ist so aufgeladen mit schamvollen Erinnerungen und ja auch Fehlern, die alle gemacht haben. Also man konnte ja anfangs nicht viel richtig machen. Ja. Also vom einen System ins andere switchen, das ist ja schon ein ziemlicher Bruch. Ja. Und ich glaube, das alles liegt dem zugrunde. Also dass hier Leute große Schwierigkeiten haben, dass die 90er wirklich insgesamt ein großes Tabu sind.
Ich bin damals, wie gesagt, auch in der Nähe von Potsdam aufgewachsen und bei uns gab es so eine Russenkaserne und da sind damals irgendwie so 200, 300 Leute aus dem Ort dahin und wollten die da irgendwie anzünden mit Molotow-Cocktails und so. Wie war das in Zedenick in deiner Jugend?
In Zedenick war gerade Anfang der 90er, war eine sehr starke Welle organisierter Nazis, die da einfach reinstießen. Die gab es ja vorher schon, eine Szene rund um Oranienburg, gab es die schon und das breitete sich sehr schnell aus. Die sind in diese ideologische Lehre reingefahren, haben die Jugendlichen abgeholt, die also desorientiert in der Gegend standen, sämtliche Autoritäten waren weg. Und ich erinnere mich am ersten Jahrestag der deutschen Wiedervereinigung, am 3. Oktober 1991, hat das Asylbewerberheim vor den Toren der Stadt gebrannt. Es war zum Glück kein großer Brand, niemand ist verletzt worden, aber es waren Kinder, alle nicht strafmündig, die von ihren größeren Geschwistern oder Onkels und Vätern dazu aufgefordert worden waren. Und so begann eigentlich auch eine sehr, sehr böse Zeit, die sich ähnelt, also die eigentlich der Situation in vielen ostdeutschen Provinzen doch sehr ähnlich ist, war.
Jetzt hast du gesagt, da ist viel Scham im Spiel, warum man irgendwie die letzten Jahre nicht darüber gesprochen hat. Erklärt das, dass das so verdrängt wurde, so ganz weg war oder nicht angesprochen wurde zumindest?
Naja, tatsächlich mussten die Leute ja erstmal schauen, wie sie weiterkommen. Und die Stimmen Ostdeutscher sind ja bis heute nicht sehr präsent. Also wenn man sich anschaut, wie das in Führungsetagen aufgegliedert ist, Repräsentanten der ostdeutschen Gesellschaft sind eigentlich, die kannst du mit der Lupe suchen mitunter. Und das ist natürlich ein Problem. Und dann gab es auch durchaus all die Zeit Stimmen, die mahnend, die gewarnt haben, die sich engagiert haben. Starke zivilgesellschaftliche Akteure, die all die Zeit kontinuierlich wahnsinnig gute Arbeit gemacht haben. Aber weder staatlicherseits groß anerkannt wurden, noch auch von der Bevölkerung groß anerkannt wurden, sondern eher als ja, mit dem Ruf des Nestbeschmutzers zu tun hatten und mit der Rufschädigung. Denn es galt ja in den 90ern, Investoren abschrecken geht nicht. Also hier haben wir keine Nazis. Es wurde lieber verleugnet in der Hoffnung, dass man vielleicht doch noch einen Betrieb hält oder ein neuer Betrieb sich ansiedelt. Also diese ökonomischen Zwänge haben eigentlich alles komplett unterdrückt, was in die Richtung ging.
Was ist denn schiefgelaufen, dass wir erst heute, 20 Jahre später oder mehr als 20 Jahre später darüber sprechen? Also hätte man es irgendwie besser machen können? Wahrscheinlich schon.
Ja, ganz sicher sogar. Ich erinnere mich an das Prinzip der akzeptierenden Jugendarbeit, das Anfang der 90er auf sehr unbeholfene Art und Weise versuchte man dort der Lage Herr zu werden. Und überall dort, wo Heime brannten, wo es besonders schlimm war, wo rassistische Ausschreitungen stattfanden, hat man eben gießkannenmäßig besonders viel Geld und Sozialarbeiter reingehauen und letztlich die Sache aber überhaupt nicht im Griff gehabt. Das waren ja dann oftmals die Clubs, in denen sich dann die rechte Szene so richtig entwickeln und etablieren konnte und in denen zum Beispiel der Thüringer Heimatschutzbund gegründet wurde, aus dem später der NSU wurde. Also da den Leuten mehr zuhören, das wäre wichtig gewesen. Also die mit Rechten reden ist jetzt so in aller Munde. Damals hat man ausschließlich diese jungen Leute, die mit diesen, mit ihren offensichtlichen Problemen und mit ihren ideologischen Verwirrungen und Härten, die hat man wahrgenommen, um die hat man sich bemüht in irgendeiner Form, sehr unglücklich und unbeholfen. Alle anderen hatten aber keine Stimme. Also die Vielzahl der Stimmen und Perspektiven, die ja im ganzen Land lange Zeit viel zu wenig wahrgenommen wurde, die ja glücklicherweise jetzt durch, ich erkenne schon mehrstimmigere Konzerte als in den 90ern, aber es ist immer noch viel zu wenig, ja, und das ist einfach ein Problem. Man hat da viel zu einseitig in die eine Richtung gearbeitet und den Menschen, die vor Ort tolle Arbeit machten, viel zu wenig Mut gemacht und letztlich auch strukturell kaum Gelder zur Verfügung gestellt. Bis heute gibt es tolle Initiativen, die Jahr für Jahr bangen müssen um die Verlängerung ihrer Verträge. Das sind Leute, die in die Schulen gehen und politisch aufklären im besten Sinne. Und die machen, wie gesagt, unschätzbare Arbeit die wird nicht gewürdigt.
Jetzt gibt es, wie gesagt, viele Texte, auch viel Literatur, die sich genau mit dieser Zeit jetzt doch nochmal beschäftigt und zumindest das aufgreift und eben fragt, wie kann man Nazi werden in Görlitz, wie ist es passiert damals in Chemnitz und so. Glaubst du, dass da jetzt diese Wunden, die da irgendwie jetzt aufgerissen werden, dass das beim Heilen so ein bisschen helfen kann? Du bist jetzt auch viel unterwegs gewesen mit deinem Buch, logischerweise.
Ja, unbedingt. Also ich merke, im Publikum sitzen Leute aller Generationen, ganz viele Leute meiner Generation. Also die berühmtesten Vertreter meiner Generation sind Zschäpe, Mundlos, Bönhardt, Petri, kann man sagen. Also schon Leute, denen man den doppelten Systembruch, also Zusammenbruch des Systems DDR und Pubertät, wenn man es mal so definieren will, also wo das wirklich reingeschlagen hat und die massiv radikalisiert wurden und schnell auf Worte haben Taten folgen lassen. Ja, Entschuldigung, jetzt habe ich den Anfang der Frage vergessen.
Na, ob diese Wunden jetzt dadurch...
Ja, kein Ding. Nee, in der Tat, es sind sehr schmerzhafte zum Teil Gespräche, die anschließend stattfinden. Es sind sehr lange Gespräche, mehrstündige, in denen sich Leute erinnern, auch ihrer Scham erinnern, in denen zum Teil kommen Mütter mit Töchtern und unterhalten sich dann anschließend auf der Basis des Buches oder der Lesung oder vielleicht haben sie es schon vorher getan, aber es ist ein Gesprächsangebot und das wird, es wird händeringend auch angenommen. Das Gefühl habe ich schon sehr eindrücklich.
Ja. Ich habe hier gestern eine Podiumsdiskussion gesehen mit dem Bundespräsidenten und er hat dort gesagt, dass Literatur etwas leisten kann, was Politik vielleicht gar nicht leisten kann, nämlich neben den Fakten, ne, die Politik sagt immer, euch geht's so gut wie selten, Bruttosozialprodukt, guckt euch mal an, Arbeitslosigkeit und so, neben diesen Fakten auch Gefühle und Stimmungen zu transportieren, dass das eben Literatur kann. Würdest du dem zustimmen?
Ja, unbedingt. Also das ist ja genau das. Ich habe ja irgendwann auch angefangen, literarisch zu schreiben, weil ich journalistisch das Gefühl hatte, dass ich nicht weiterkomme und nicht genau das erklären kann oder das beschreiben kann, worauf es mir eigentlich ankommt. Gefühle sind ja auch die, wo die Populisten jetzt von rechts auch massiv andocken und dass da ein Gefühlsstau stattgefunden hat oder weiterhin stattfindet. Es gibt den ganz tollen Doc-Film, den hat Thomas Heise 1990 in einem riesen Neubaugebiet in Halle gedreht und der heißt Stau. Und man spürt, die Menschen sind verstummt, haben plötzlich keine Sprache mehr, haben die neue Sprache noch nicht gelernt. Also alle sprechen zwar Deutsch, aber meinen was anderes. Also die Westdeutschen reden so, dass ich sie nicht begreifen kann. Die ostdeutschen Eltern, Autoritäten sind verstummt. Und in diesem Verstummen, in diesem Allgemeinen, staut sich unglaublich was an. Und diese Wut entlädt sich dann eben doch hemmungslos in den beschriebenen Menschenjagden, wie es hier ja auch passiert ist.
Jetzt hast du schon angesprochen, du hast auch mal als Journalistin gearbeitet, du hast die Rechtspopulisten angesprochen. Lustigerweise haben wir beide mal für die Märkische Allgemeine Zeitung gearbeitet und unser Chef damals war Alexander Gauland.
Ja.
Ist er dir damals jemals begegnet?
Ja, der hat...
Ich habe den ja nie gesehen.
Der hat mich vorgeladen und anschließend habe ich meinen ersten Arbeitsvertrag bekommen. Ich muss sagen, das ist ein Riesenfehler, also so eine Fehleinschätzung ist mir nie wieder passiert. Ich hielt ihn für so einen netten Opi, der da noch ein paar Jahre jetzt den Laden schmeißt. Und,
mit
lustigen Krawatten, mit lustiger Vorliebe für lustige Autos, mit einer Leidenschaft für Schottland und Single Malt.
So ein spleeniger
Typ.
Ja.
Und das also im Nachhinein, unverzeihlicher Fehler.
Aber war er damals schon so Populist oder...
Nein, ganz sicher nicht. Wie ich ihn erfahren habe und erlebt habe, auch im Alltag, Arbeitsalltag, wir hatten regelmäßig Besuch, der Chef fuhr vor, unangemeldet, und dann raste er durch die Redaktion wie also ein Gutsherr und alle zitterten, und manchmal ist direkt im Anschluss an die Blattkritik jemand entlassen worden. Also er ist da schon knallhart dann auch sehr bald aufgetreten. Also das war die Seite von ihm, die ich da kennengelernt habe als westdeutscher Abwickler.
Manja Prekels, als ich mit Hitler Schnapskirschen aß, eine absolute Buchempfehlung von mir. Vielen Dank, dass du da warst und dass wir ein bisschen darüber gesprochen haben, wie jetzt mehr als 20 Jahre später die 90er Jahre Wunden in Ostdeutschland irgendwie nochmal aufbrechen und vielleicht tatsächlich mit Gesprächen da was passieren kann. Dankeschön.
Danke auch.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.